Die Kind war.
Das heißt aber 18, schon.
16, da scheint
aber nie etwas anderes.
Alles, was gegangen ist, haben wir gemacht.
Ternitzer Geschichtl.
Podcast 100 Jahre Ternitz. Im Juni 2021 war Josef Lackner bei uns zu Gast. Er war 10 Jahre Betriebsleiter des Gemeindewasserleitungsverbandes Ternitz und Umgebung.
Herr Lackner, Sie sind seit Mai eigentlich in Pension. Trotzdem melden Sie sich am Telefon mit Lackner Gemeindewasserleitungsverband. War Ihre Arbeit für Sie Beruf oder Berufung?
Das war eigentlich Berufung. Und melden tue ich mich aus dem Grund, weil ich mit meinem Nachfolger versprochen habe, solange es gewünscht wird, immer 24 Stunden zur Seite zu stehen.
Mhm. Sie begannen im Jahr 1974 als Praktikant.
1. Juli 1974, ja, als nicht Praktikant, sondern als Lehrling, Verwaltungslehrling.
Wie waren Ihre Eindrücke damals?
Ja, die ersten 3 Jahre war ich hauptsächlich in der Verwaltung tätig, mit Gebührenvorschreibungen etc. Es war natürlich eine komplette andere Zeit, weil es hat weder Handy noch Funk und so weiter gegeben. Ja, es hat ein Moped gegeben und glaube ich, 2 Dienstautos und so weiter. Also mit der heutigen Zeit nicht mehr vergleichbar. Trotzdem ist es gut gelaufen.
Wann sind Sie Betriebsleiter geworden? Das ist ja jetzt eigentlich
2011. Der Nachfolger von Ingenieur Past, nicht?
Ja, genau.
Ich habe am 1. Juli 1974 begonnen und er am 1. November 1973. Also ich war ständiger Wegbegleiter. Irgendwer ist, glaube ich, im 83er-Jahr der Nachfolger von Malwer Spitzer geworden und dann da hat er den Betrieb geführt und er war mehr für den Außenbereich zuständig, also für den Betrieb und ich habe die Verwaltung gemacht. Ne?
Heute verfügt der Verband über 160.000 Laufmeter Netzwerk. Ist mittlerweile jeder mit Trinkwasser versorgt?
100%. 100% der Liegenschaften in Ternitz sind an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen, mit einigen wenigen Ausnahmen. Die Eigenversorgung zum Beispiel betreiben, das ist die Rote Gartenweit, Guttenmann und ganz, ganz wenige Häuser, die weit weg von der öffentlichen Wasserleitung sind.
Woran scheitert das an der Entfernung?
Wenn Sie weiter als wie 500 oder 600 Meter von der öffentlichen Wasserleitung entfernt sind, dann besteht kein Anschlusszwang. Das ist in Gartenweit und in Guttenmann zum Beispiel gegeben. Und es hat noch ein paar Häuser gegeben, und zwar unten den U-Bahnhof, die von der Stadtgemeinde in den Kirchen versorgt wurden. Wie der U-Bahnhof geschliffen worden ist, haben wir die Wasserleitung bis an die Stadtgrenze verlängert. Damit ist das ganze Areal hier unten von uns abgedeckt.
Wie kann man sich das vorstellen? Haben die einen eigenen Hausbrunnen?
In Gartenweit und Guttenmann ist es so, die haben eigene Hausbrunnen, die natürlich laufend untersucht werden müssen. Die sind auch berichtspflichtig an die BH in Kirchen. Die müssen alle halben Jahr einen Untersuchungsbefund vorlegen. Und da schauen die, ob diese Wasser in Ordnung ist.
Ich habe da noch so einige alte Fotos. Kennen Sie die?
Das ist sicher die Wasserleitung unten bei der Schwarzer Brücke. Das ist die Wasserleitung, die jetzt auf der Brücke umhängt, die früher durch die Schwarze durchgegangen ist. Ein sogenannter Tücker war das.
Wäre sowas heute noch vorstellbar, die Arbeit, wie es da verrichtet worden ist?
Nein. Also ein Tücker wird heute sicher mit Lenkbohrungen gemacht. Wie bei der Ölbohrung, man bohrt einfach durch. Die Leitung ist stillgelegt und hängt direkt auf der Brücke.
Bei Versorgungsengpässen in Hindenburg oder Stixenstein gab es Trinkwasserlieferungen per Tankwagen. Wie kann man sich das vorstellen?
Das hat es gegeben. Und zwar war Hindenburg mit einer eigenen Quelle versorgt. Oder 2 Quellen in Hindenburg eigentlich, deren Schüttung massiv zurückgegangen ist. Kann ich mich noch gut erinnern, da hat es eine Streitigkeit zwischen St. Johann und Rohrbach gegeben, weil mein Vorgänger der Pass die Feuerwehr Rohrbach beauftragt hat, weil die haben einen 4000 Liter Tank gehabt und die St. Johann nur 2000 Liter. Und der Pass natürlich dem Verband, wie sie einen eigenen Betrieb gesehen hat, hat er die Rohrbacher beauftragt, weil die brauchen nur die Hälfte so oft fahren. Und das ist aber, tut mir es nicht gegangen, weil die St. Johanna gesagt haben, das ist unser Gebiet. Und dann sind die St. Johanna die doppelte Anzahl an Fahrten haben die müssen machen. Aber es war der Grund war, dass die Quellen in Hindenburg zurückgegangen sind, weil ja Trockenheit war. Und der Grund war das dann, dass man Hindenburg an das öffentliche Netz von Ternitz angeschlossen hat und Wasserrecht ist verfallen.
Tankwagen sind dort gestanden?
Die Tankwagen haben herunten in St. Johann getankt, also haben das Wasser in den bestehenden Behälter eingebracht. Es war natürlich dann abzukochen. Und das ganz Gleiche ist passiert in Stixenstein. Dort waren Hausbrunnen, die natürlich auch zurückgegangen sind mit der Schüttung. Dort hat man mit der Feuerwehr Sieding das Trinkwasser aber direkt zu den Häusern gebracht. Und die Folge war, dass man vom Schloss Stixenstein herunten, wo die Kreuzquelle und die Schlossquelle zusammengeführt werden, die Übergabestelle errichtet hat und eine Leitung von, glaube ich, 1,5 Kilometer nach Stixenstein hineingelegt hat. Und dann hat man heraus eine Pumpstation errichtet und seitdem hängt Stixenstein an der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage.
Es ist so ein Wasser abgekocht. Es ist ja auch immer vorgekommen, dass irgendwelche Bakterien kurzzeitig auftauchten und das hat man aber immer schnell irgendwie in den Griff gekriegt.
Wir haben zwei Probleme jetzt gehabt in den letzten paar Jahren. Das war einmal die Quelle in Tann. Durch die Wasseruntersuchung ist man draufgekommen, dass da Bakterien drinnen waren. Und einmal war es in Hindenburg. Da war das gleiche Problem. Da haben wir dann die Behälter gereinigt. Und während dieser Zeit, bis zu der neuerlichen Nachuntersuchung, da haben diese Leute von uns diese 25 Liter Tanks zur Verfügung gestellt gekriegt.
Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Küche stehe und im Wasserhahn aufdrehe, kommt ja das Wasser, je nachdem von welcher Quelle. Da gibt es ja die Entkeimungsanlagen auch. Die haben ja die Aufgabe, das eigentlich sauber zu halten, oder? Ja.
Grundsätzlich kann man sagen, dass 95% des Wassers aus dem Brunnenfeld St. Johann kommt. Direkt im Brunnenfeld St. Johann haben wir diese Freiflächenanlage auch schon, diese Photovoltaikanlage. Und im Brunnenfeld St. Johann ist jetzt auch situiert diese neue UV-Desinfektionsanlage. Das ist eine reine Vorsicht. Das ist wasserrechtlich vorgeschrieben. Es gibt ein Rohwasser und ein Reinwasser. Das Rohwasser ist das Wasser in den Brunnen und das Reinwasser ist das nach der Desinfektion. Grundsätzlich ist so, dass das Rohwasser immer in Ordnung war. Nur die Wasserrechtsbehörde hat uns vorgeschrieben, in der Hochbehälter erbaut worden ist, 1972 der Hochbehälter Quieder, dass man eine UV-Desinfektionsanlage installieren muss. Als Vorsichtsmaßnahme, wenn wirklich was passiert. Ja. Nur das war noch nie der Fall, dass das Rohwasser im Brunnenfeld nicht der Norm entsprochen hätte. Aber grundsätzlich, wenn Sie daheim den Wasserhahn aufdrehen, dann ist jeder Liter Wasser UV desinfiziert. Mhm. Es gibt keinen einzigen Anschluss, der vor dem Hochbehälter liegen würde. Das ist die teuerste Art von Desinfektion, weil sie halt geruchs- und geschmackslos ist. Es gibt kein Chlor bei uns, wie bei anderen Verbänden. Oder die neueste Version, also dem Stand der Technik entsprechend, ist jetzt direkt in Brunnenfeld drin und wird eigenversorgt durch den Strom, was wir selber produzieren. Mhm. Wir haben auch umgestellt, früher haben wir in der Nacht den Behältern wieder aufgefüllt, weil es der Nachtstrom billiger war. Jetzt produzieren wir den Strom am Tag und pumpen natürlich auch am Tag. Desinfizieren natürlich auch am Tag. Diese UV-Desinfektion, also wir sind in der Vorstellung, sind 16 UV-Brenner drinnen. Die müssen zuerst hochfahren, die volle Leistung entfalten und dann schalten die Brunnenpumpen ein. Solange die UV nicht betriebsbereit ist, fangen die Pumpen nicht ins Laufen.
Wie schaut es mit Überprüfungen aus? Wie oft wird da überprüft?
Vierteljährlich. Zweimal davon unangemeldet. Also wir haben ein Institut beauftragt, der hat bei uns einen Vertrag. Die melden sich an. Da gibt es eine genaue Probenentnahmen-Festlegungsverordnung. Mhm. Aber diese Hausinspektionen, die werden vom Prüfer vor Ort. Der kann überall stehen bleiben.
Gibt es heute ausreichend Wasser?
Das Wasser wird de facto immer weniger. Also es gibt mehrere Artikel, wo gesprochen wird, der Osten trocknet aus. Die Niederschläge, speziell bei uns im Steinfeld, werden immer weniger. Es klagen sehr, sehr viele Gemeinden, dass sie zu wenig Wasser haben. Der Verband hat jetzt im Brunnenfeld 6 Brunnen drinnen und diese Notwasserversorgungsleitung, die von Siding weggeht. Dahingehend gibt es jetzt nicht de facto wirklich ein Problem. Ein wirkliches Problem gibt es aber trotzdem bei uns. Das ist die Pool-Situation.
Ja.
Das war mein letztes Projekt. Wir sind mit unseren Monteuren bzw. mit Ferialpraktikanten, also haben jedes Haus überprüft, natürlich in höflicher Art und Formweise, haben gefragt, wie groß das Pool ist, das Fassungsvermögen und so weiter. Und sind draufgekommen, dass von diesen 6.000 oder 6.050 Hausanschlüssen 1.350 ein Pool besitzen. Wobei die Pools unter 3.000 Liter nicht berücksichtigt wurden. Das große Problem bei den Pools entsteht dann, wenn dieser Donnerstag ein Feiertag ist und die Zweitwohnsitzer rauskommen und am Donnerstag dann wird befüllt.
Mhm.
Das haben wir jetzt abgeschafft. Wir haben diese 1.350 Poolanlagen mit einem Termin versehen, in Abstimmung mit dem Tiernitzer Club. Weil wenn es Tiernitzer Club befüllt ist, gibt es keine private Poolbefüllung.
Mhm.
Wir haben voriges Jahr einen Spitzentagesverbrauch gehabt von 6.300 Kubikmeter. Und heuer lag er während der Poolfüllzeit bei 4.200. Also das wurde einmal fürs Erste entschärft. Ich glaube, dass eine Verordnung irgendwann kommen wird, dass Poolbefüllung nur mehr mit Terminabsprache gibt. Aber ich kann nur sagen, wir haben von diesen 1.350 Terminen an der Zahl vielleicht 100 verschieben müssen und die Leute mit einem entsprechenden Informationsstrom aufgeklärt und ein totales Verständnis bei den Poolbetreibern damit erreicht haben. Aber die Wassersituation wird weniger.
Kann es überhaupt noch erweitert werden?
Ja, wir sind an zwei Projekten jetzt momentan dran. Und zwar habe ich voriges Jahr fast eine 15-jährige Tätigkeit abgeschlossen, wo wir das ganze Versorgungsnetz digitalisiert haben. Mhm. Also jeder Laufmeter in Terenz ist digitalisiert, vom Durchmesser bis zum Alter und Material und so weiter. Und in diesem Zuge haben wir eine Stelle gefunden, die im Bereich des Sportplatzes in Terenz liegt. Wo ein bestehender Brunnen der Stadtgemeinde Terenz, der leider komplett desolat ist. Das große Problem liegt dort, dass wir kein Schutzgebiet zusammenbringen. Das ist eine Möglichkeit, an der sehr, sehr viel Hoffnung liegt, dass man da unten einen Brunnen zustande bringt. Mhm. Natürlich auch wieder mit UV-Aufbereitung und so weiter. Und ein zweites Projekt ist im Bereich des Brunnenfeldes in Ausarbeitung. Wir haben auch vieles andere probiert. Im Bereich den Grafenbacher Teichen, da gibt es Wasser ohne Ende. Nur leider auf Generationen vernichtet, weil die S6 diese Gegend durchquert und durch Salzstreuung im Winter diese Nitratbelastung in dem Grundwasser sehr hoch ist, dass es für Trinkwasser nie mehr zu gebrauchen ist, sagen wir so.
Es klingt halt für mich, wie wenn das Thema Wasserversorgung nie abgeschlossen wäre.
Nein, es wird sie nie werden. Das ist das Einzige, was man jetzt sagen kann, was stagniert, ist der Tages-Pro-Kopf-Verbrauch. Also wir haben da in Terenz und wahrscheinlich auch überhaupt in Österreich einen Durchschnittsverbrauch von 150 Litern erreicht, der jetzt über Jahre schon stagniert. Das heißt, wir haben den höchsten Versorgungsstandard mit allen Wäsche, Geschirrspüler und. Die 200 Liter pro Kopf werden wir nicht so schnell erreichen, außer was natürlich immer mehr kommt, sind diese Bewässerungsanlagen für die Gärten. Nicht? Aber die Pandemie mit dem Puls hat uns sehr, sehr wehgetan. Yeah. Weil ich weiß, dass voriges Jahr Salzburg Poolbauer da waren, weil sie in Niederösterreich keinen mehr gekriegt haben. Mm-hmm. Weil die Leute haben nicht fort können. Mm-hmm. Jetzt hat sich jeder daheim so unter und die Wirtschaft hat geschleudert mit den Preisen, also mit den Poolpreisen und dahingehend hat jeder gekauft. Nicht? Und für diese Zwecke ist das Wasser einfach zu billig.
Ich glaube, dass da einfach das Bewusstsein nicht da ist.
Noch nicht. Also wir versuchen mit den Exkursionen, die wir mit den Schulen haben, beginnend von Volksschule bis zu der HTL Krems, die hat also einen eigenen Wasserbauzweig. Da versuchen wir erstens mit den Kindern beizubringen, wie wichtig der Umgang mit der Umwelt ist. Und dann auch dieses Wort automatisch. Jetzt zu Hause in der Küche gehen und gib den Hand, dann rinnt das Wasser da. Mhm. Aber es ist nicht automatisch. Es ist eine irrsinnige Vorleistung drauf, nur man sieht sie nicht. Alles, was sie vergraben haben, sehen sie nicht. Ne? Dadurch geht die Wertschätzung auch ein bisschen verloren.
Es gab auch kleinere Verbände neben dem Gemeindewasserleitungsverband, wie zum Beispiel in Götschach. Gibt es so etwas noch in der Umgebung?
Bei den drei Verbandsgemeinden hat es eigene Wassergenossenschaften gegeben. Mhm. Ja. Die wurden im Zuge dieser Zusammenlegung, also von uns übernommen. Es gibt noch eine Wassergenossenschaft in unserem Versorgungsbereich, das ist die Wassergenossenschaft Landschach, also 80% von uns mitbetreut wird. Die machen das zwar eigenständig, haben einen Obmann und einen gewählten Vorstand und so weiter. Jedes technische Problem wird von uns mitgeholfen, das zu lösen.
Warum wird das nicht einverleibt?
Weil diese Wassergenossen... Das hat eine Preisfrage. Die haben dort einen Wasserpreis, der ist... Davor haben sie auch kein Geld nicht. Dann kommt halt immer wieder das Suchen, können sie uns halt ein bisschen helfen. Wir helfen gern dort, es gibt ein gutes Einvernehmen. Wird diese Frage der Zeit, bis die sagen, wir übernehmen...
Ich habe da noch was Gesichtliches gefunden über Raglitz, weil die waren ja auch bei Hettmannsdorf der Wassergenossenschaft ein Schreiben an alle Raglitzer Hausbesitzer geben, dass mithelfen müssen, bevor eine Überprüfung von der Bezirkshauptmannschaft ist.
Es war so, dass Raglitz genauso wie Siding eine eigenständige Gemeinde war. Nicht? Mhm. Und Raglitz war damals von Hettmannsdorf aus versorgt. Diese Leitung besteht heute noch, ist aber nicht im Betrieb zurzeit. Wir überlegen auch dort eine sogenannte Notverbindung wieder herzustellen. Wenn das Wasser bei uns weniger wird, dass man diese Leitung wieder in Betrieb nehmen kann. Es gibt Absprachen mit dem Gemeindewasserleitungsverband Schneebergland, dass man die Leitung wieder so weit herrichten kann, dass sie wieder in Notfällen in Gebrauch kommen kann. Mhm. Aber mit der Gemeindezusammenlegung Raglitz, Platz, Terenz, Siding, was da eingemeindet worden, ich glaube jetzt 1974 war das, wurde Raglitz an das Netz in Terenz angeschlossen.
Die haben nämlich eine Wasserleitung aus Holz.
Dort haben wir es gehabt. Die gibt es halt nicht mehr. Ja. Also wir sind in unserem Verbandsgebiet komplett bleifrei. Hundertprozentig, es ist kein einziger Laufmeter Bleirohre mehr.
Auch zu die Häuser hin?
Also ich rede jetzt einmal vom öffentlichen Teil.
Okay.
Also wir können garantieren, dass bis zu der, also die Übergabestelle ist immer dieses Straßenventil. Bis dorthin gibt es keine Bleileitung und auch gar keine Holzleitung. umliegende Gemeinden haben Wasserverluste bis zu 40% und 50% im öffentlichen Bereich. Mhm. Wir liegen bei 7,8%. Also alles, was einstellig ist, ist sehr, sehr gut. Das liegt an den Leitungen. Und die meisten Wasserverluste haben wir gehabt, wie der Kanal in Derns errichtet worden ist. Weil die Wasserleitungen, die alten Wasserleitungen untergraben wurden, dann hat es Setzungen gegeben und dann waren die Leitungen kaputt. Mhm. Ne? Der Vorgänger mir auch regelmäßig in der Nacht Rohrbruch suchen. Das heißt, tut man die Schieber abgekocht und so weiter und wir haben Kontrollschächte errichtet. Mhm. Und so kommt man dann irgendwann auf den einstelligen Bereich.
Es ist ja immer Einsatzdienstag rund um die Uhr.
Bereitschaftsdienst rund um die Uhr.
Ja, genau. Seit wann gibt es das?
Aber so 82, 83 gibt es einen Bereitschaftsdienst rund um die Uhr. Jetzt muss ich sagen, ist der Bereitschaftsdienst natürlich massiv zurückgegangen, weil der Wasserverlust halt herunter ist, nicht? Beim Kanalbau oder zum Beispiel beim Fernwärmebau, nicht? Das ist einmal laufend geworden in der Nacht. Mhm. Also ich habe einen Rohrbruch mitten auf der Kreuzung auf der 17er gehabt im Dunkelstau mit Polizei und was weiß dann nicht. Mhm. Also das war notwendig. Also da bricht gleich mal die Straßen weg, nicht? Mhm. Also ja, ich sage Ihnen, was da passt, ich würde es von Herrn Spitzer nicht reden, aber wir drei haben den Verband immer als unsere eigene Firma gesehen. Da ist auch nicht jede Stunde abgerechnet worden. Also wir haben unsere Leute so weit, dass die in der Nacht hundertprozentig von Handy abheben. Das ist wie eine Familie. Der weiß, du rufst ihn an, wenn du ihn wirklich brauchst und dann kommt er aber auch nicht.
Mit dem Vertrag mit der Gemeinde Wien, mit dem Stixensteiner Kanal, wie funktioniert der heute noch?
1951 in Brunnenfeld St. Johann keinen Brunnen gegeben hat. Dann hat man 1972 den Hochbehälter Gfieder errichtet mit 4200 Kubikmeter. Aus diesem Stixensteiner Kanal hat man in Brunnenfeld eine Abzweigung gebaut und es ist auch das Wasser im freien Gefälle auf den Hochbehälter Gfieder gerungen. Mhm. Dortmals hat die Regelung gegolten. Ich glaube, es waren 4000 Kubikmeter pro Tag. Und die Gemeinde Ternitz musste die doppelte Menge zurückgeben. Dann sind in Brunnenfeld diese Brunnen errichtet worden, die ersten. Dann hat der Ingenieur Past im 78er Jahr drei komplett neue Brunnen im Brunnenfeld gebaut. Und ab diesem Zeitpunkt hat man eigenes Wasser aus dem Brunnenfeld zu 100%. Der Vertrag hat Bestand gehabt, aber Ternitz wurde bereits aus dem Brunnenfeld versorgt. Darauf folgend, 80 irgendwann, war das dann, dass man diesen Vertrag abgeändert hat, dass man jetzt pro Tag 4.000 oder 5.000 Kubikmeter, aber nur mehr in Notfällen bekommt und diese Menge 1:1 zurückgibt. Mhm. Also Sieding wurde 1984 von uns neu gebaut und Sieding hat eine eigene Quelle gehabt, die sehr, sehr gipshältig war. Ja? Im Zuge einer Studie, ich weiß noch genau, es waren 38,6 Gipshärte gerade, haben uns die gesagt, naja, auf einen Lebensraumzyklus ist es nicht unbedingt erstrebenswert, dieses Wasser zu trinken. Mhm. Und dann hat man überlegt, wie kommt Sieding zu eigenem Wasser? Und dann hat man am Siedinger Sportplatz, also eine Übergabestelle gebaut, von dort eigentlich auch das Wasser im freien Gefälle am Gliederbehälter dringt, und hat das Wasser für Sieding von dort rausgenommen, dann Hochbehälter errichtet und draufgepumpt. Und auch dort gilt die Regelung 1:1, das heißt, das Wasser, was in Sieding aus dem Stixensteiner Kanal entnommen wird, muss mit der gleichen Kubikmeteranzahl im Brunnenfeld St. Johann zurückgegeben werden, plus als sogenannte Durchleitgebühr 10% des Wiener Wasserpreises pro Kubikmeter an die Stadt Wien zu entrichten ist. Weil Sieding hat kein eigenes Wasser mehr.
Die Wiener brauchen unser Wasser eigentlich nicht, oder? Ist das schon mal vorgekommen?
Ja. Wenn zum Beispiel die Leitung von Brunnenfeld nach Stixenstein saniert wird, dann haben sie ja das Wasser in die Siedlung ausgeleitet für die Zeit der Bauphase und dann pumpen wir dort, je nachdem, was wir halt liefern können, pumpen wir Richtung Wien und das wird dann 1:1 gut geschrieben.
Dankeschön. Letzte Frage, wie lange sind Sie noch 24 Stunden erreichbar?
Das wird so sein, solange es irgendwie geht. Sofern ich benötigt werde, ist das überhaupt kein Thema.
Konzept und Inhalt Magister F.H. Gabriele Heiden und Robert Graf. Musikalisches Geleit Leopold Eibel. Technische Umsetzung Robert Graf.